Danke euch für diese Einstimmung in das Andersklagen, für diesen ersten Predigtteil, Frauke, und für dieses Lied, was es vor Gott schon so schreit: Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Als Friedrich von Spee mit Anfang 30 dieses Lied geschrieben hat, da war seit 4 Jahren Krieg. Das können wir vielleicht so nach 2 Jahren Corona ein bisschen ermessen. Was heißt das, seit 4 Jahren Krieg? Und er wusste noch nicht, dass daraus ein 30-jähriger Krieg werden würde. Und in dieser Zeit hat er dieses Lied geschrieben: O Heiland, reiß die Himmel auf. Und er hat damit eine Klage aufgegriffen des Propheten Jesaja, eine ganz besondere Klage, die uns heute beschäftigen soll. Geschrieben zu einer Zeit, wo man denken könnte, war da nicht wieder alles gut? Das Volk Israel hatte eine schwierige Geschichte hinter sich. Es war in seinem Land Gott ungehorsam gewesen. Gott hatte Jerusalem erobern lassen durch einen fremden König. Er hatte das zugelassen. Das Volk war ins Exil geführt worden. 70 Jahre lang mussten sie dort aushalten. Und das war jetzt vorbei. Sie waren zurück im Land. Aber es war nicht alles gut. Denn die, die da in das Land zurückkamen, die kannten dieses Land ja gar nicht. Die waren im Exil geboren, die kamen in die fremde Heimat, von denen sie nur von den Eltern wussten. Und sie kamen in ein Land, was ihnen nicht mehr gehörte, sondern wo andere Herren herrschten. Und sie fragten sich: Wie sollen wir hier leben? Wie können wir hier leben, wo eben längst nicht alles gut ist? Und in dieser Zeit ist uns ein gewaltiges Klagegebet überliefert. Und ich lese den mittleren Teil aus diesem Gebet, Jesaja 63 ab Vers 15 bis 64 Vers 3. Herr, sieh herab von deinem Himmel, wo du in Heiligkeit und Hoheit thronst. Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht? Hast du kein Erbarmen mehr mit uns? Wir spüren nichts davon, dass du uns liebst. Herr, du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns, auch Jakob kennt uns nicht. Sie, unsere Stammväter, können uns nicht helfen. Aber du, Herr, bist unser wahrer Vater. Seit Urzeiten bist du unser Befreier. Warum hast du zugelassen, dass wir von deinem Weg abwichen? Warum hast du uns so starrsinnig gemacht, dass wir dir nicht mehr gehorchten? Wende dich uns wieder zu. Wir sind doch deine Diener. Wir sind doch das Volk, das zu dir gehört. Es war nur für eine kurze Zeit, dass wir das Land besitzen durften. Nun ist dein Heiligtum von den Feinden entweiht. Es ist, als wärst du nie unser Herrscher gewesen und als wären wir nicht das Volk, das dir gehört und deinen Namen trägt. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Komm plötzlich und mit großer Macht, wie die Flammen trockenes Reisig ergreifen und das Wasser im Kessel zum Sieden bringen. Deine Feinde sollen erfahren, dass du der Herr bist. Die Völker sollen vor Angst vergehen. Vollbringe Taten, die uns staunen lassen und noch unsere kühnste Erwartung übertreffen. Komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Reiß doch den Himmel auf und komm herab. Wenn man dieses Gebet ganz von Anfang lesen würde, dann würde man erst einmal hören, wie der Beter Gott lobt, wie er sich erinnert an die großen Taten, die Gott in der Vergangenheit getan hat. Ja, Gott hat Israel damals aus Ägypten geführt. Er hat damals gehandelt. Da sind Erinnerungen da an Gottes Größe, an Gottes Macht. Aber jetzt, der Beter ist ehrlich. Er sagt, da ist etwas schiefgelaufen. Und da ist auch etwas schiefgelaufen bei uns. Wir sind schuldig geworden vor dir, Gott. Wir haben nicht so gelebt, wie du es von uns wolltest. Und trotzdem brauchen und wollen wir jetzt dein Eingreifen. Dieses Wir brauchen dich, das wird so deutlich in diesen ersten Fragen, die er stellt. Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht? Hast du kein Erbarmen mehr mit uns? Wir spüren nichts davon, dass du uns liebst. Er schüttet sein Herz in aller Konsequenz vor Gott aus. Seine Sehnsucht nach Gott ist verpackt in Fragen über Fragen, ist verpackt in Klage, ja, ist verpackt in Vorwürfen. Aber Vorwürfe sind vielleicht gar nicht so verkehrt, denn es heißt ja, ich werfe etwas vor jemanden hin. Er wirft es vor Gott hin, all seine Fragen, all seine Enttäuschung, seine Verzweiflung und sagt, hast du denn kein Erbarmen mehr mit uns? Wir spüren nichts, dass du uns liebst. Sehr ehrlich, sehr klar, sehr direkt spricht er aus, was in seinem Herzen ist. Und doch hängt er an Gott. Du bist doch unser Vater. Er weiß, dass es menschliche Väter gibt. Er spricht von Abraham und von Jakob und er sagt, die können uns nicht helfen. Und letzten Endes ist das für uns auch so, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, wenn wir in die Enge getrieben sind, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, dann hilft es uns nicht, dass unsere Eltern oder unsere Großeltern große Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Dann helfen uns all unsere frommen Vorfahren nicht weiter, sondern dann kommt es auf uns, auf dich und mich ganz persönlich an. Auf dich und mich in dieser Frage, und was ist Gott für dich, für mich? Und der Beter erinnert sich daran und sagt, du bist auch unser Vater, du bist unser wahrer Vater, der, an dem wir hängen, und der doch wie ein Vater für uns sorgen will und kann und soll, das macht die Klage vielleicht manchmal noch größer. Zu wissen, da ist doch einer, von dem wir wissen, sein Herz schlägt für uns und trotzdem greift er nicht ein. Das ist ganz schön hart auszuhalten. Aber der Beter schont Gott nicht und er schont auch sich selber nicht an dieser Stelle. Ja, er geht noch einen Schritt weiter und da finde ich das jetzt ziemlich verwegen, was er sagt. Warum hast du zugelassen, dass wir von deinem Weg abwichen? Warum hast du uns so starrsinnig gemacht, dass wir dir nicht mehr gehorchen? Also, Gott ist schuld, dass ich was falsch mache. So irgendwie. Also er schiebt auch alles menschliche Fehlverhalten nochmal Gott in die Schuhe. Du hättest uns doch als Schöpfer anders machen können, so dass wir das alles richtig machen. Aber nein, du als Schöpfer hättest das verhindern können. Warum hast du das nicht getan? Warum hast du das zugelassen? Das ist ja übrigens eine Frage, die man oft hört. Gott, warum kann Gott das zulassen? Warum kann Gott das zulassen? Und oft wird diese Frage gestellt, so mit diesem nach hinten gucken und die Schulter abwenden. Warum kann der das zulassen? Warum kann Gott das zulassen? Und man macht so weiter ohne Gott. Der Beter hier macht es anders. Er wendet sich quasi Gott zu und sagt, warum kannst du das zulassen? Er geht in den direkten Kontakt und das ist etwas völlig anderes, als einfach nur so aus der Distanz zu lamentieren. Das ist schärfer und härter und anstrengender und es ist gleichzeitig etwas, was auf Antwort wartet. Ein Beten, was damit rechnet, da ist einer. und da ist einer, der mich hört. Und ich werde so lange weiterfragen, bis er endlich antwortet. Und man spürt diesem Ringen und diesem Beten ab, wenn der Beter könnte, dann würde er selbst den Himmel aufreißen und zwar sofort. Er würde die Tür aufreißen und bei Gott reinstürmen und sagen, mach was. Aber er kann nicht, denn er ist ein Mensch und Gott ist Gott. Und so wird sein Gebet ein einziger Schrei, reiß den Himmel auf und komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Und er ist gleichzeitig sich bewusst, wenn Gott kommt, dann kommt er als Gott. Wir kennen ja so im Alltag die Formulierung, der Himmel reißt auf. Und das ist meistens einfach schön. Das ist meistens, der Himmel ist verhangen, Wolken, vielleicht Regen, und dann reißt er auf, es kommen blaue Flecke, die Sonne kommt durch. Wie schön, dass der Himmel aufreißt. Aber das, was der Beter hier vor Augen hat, ist etwas anderes. Er sieht einen Gott, der mit Macht kommt. Ein Kommen Gottes, was auch Schrecken bedeutet, was Angst mit sich bringt. Erbeben, Flammen, Kessel zum Sieden bringen, solche Bilder gebraucht er. Das ist eine ganz große, gewaltige Macht, wenn Gott kommt. Denn wenn er kommt, kommt er als Gott, als der Gott, der alle Macht hat. Sein Gebet ist mit diesen Worten noch längst nicht zu Ende. Noch einmal formuliert er die Schuld, bekennt das, was er selbst und sein Volk falsch gemacht haben. Noch einmal sagt er, du bist doch unser Vater. Wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Auch das macht noch einmal deutlich, wie groß dieser Unterschied ist zwischen Mensch und Gott. Wir klagen dir all das, aber wir haben letzten Endes nichts gegen dich in der Hand. Du bist der Töpfer, du bist der Schöpfer. Und sein Gebet endet nicht so schön, wie der Psalm am Anfang geendet hat. Der hat mit Lob geendet. Aber dieses Gebet hört auf mit den Worten, kannst du das alles mit ansehen, Herr? Rührt es dich gar nicht? Schweigst du dazu? Lässt du uns vollends zugrunde gehen? In diesem Gebet gibt es noch kein Happy End. Es gibt noch nicht die Wendung zum Guten. Die offenen Fragen bleiben. Da ist vielleicht so ein Schimmer am Horizont, der ahnen lässt, Gott wird handeln. Aber der Beter weiß, es gibt keine Abkürzung zum Licht. Die Fragen sind noch offen. Ist das adventlich? Also, unter Advent stellen wir uns ja landläufig eher so Gemütlichkeit und Kerzenschein vor und was singen. Aber doch nicht so einen Psalm, der so zu Gott schreit. Und selbst wenn wir von besinnlich sprechen, meinen wir was anderes als solche Schreie zu Gott. Aber ich glaube, es ist zutiefst adventlich, die Not der Welt wahrzunehmen und sie vor Gott auszusprechen, ja zu schreien, in der Erwartung, dass er eingreift. Denn wann sonst als im Advent haben wir es so vor Augen, Gott kommt, Gott wird kommen, Gott wird uns nicht auf Dauer im Stich lassen. Reiß den Himmel auf. Ja, das ist zutiefst eine adventliche Bitte, der Schrei danach, dass Gott kommt. Und vielleicht können wir das von dem Beter lernen, dass es damit anfangen kann, diese andere Adventsklage, dass wir selber uns öffnen, dass wir, wenn wir schon nicht den Himmel aufreißen können, dann doch unser Herz aufmachen, unser Herz aufreißen, auch vor Gott ehrlich werden, auch die Schuld beim Namen nennen, aber eben nicht um uns selbst kreisen und jammern, ach, wie schrecklich ist das alles. Und auch nicht irgendwo anderen die Schuld geben, ach, die Geimpften, ach, die Ungeimpften, ach, die da oben und die Regierung und die nicht mehr Regierung und überhaupt und der schwierige Nachbar und der blöde Lehrer und der merkwürdige Chef. Nein, du und Gott, ich und Gott, ihm das klagen, was wehtut, was schmerzt, was nicht vollendet ist in dieser Welt. Ihm das Leid der Welt klagen, mein Leid, das Leid anderer Menschen um uns herum und das Leid in dieser gesamten Welt. Ich glaube, das wäre ein sehr priesterlicher Adventsdienst, den wir tun könnten. Besser als jammern, besser als sich beklagen. Gott das Leid klagen in der Erwartung, dass er kommt, dass er den Himmel aufreißen wird. Und Gott hat den Himmel aufgerissen. Ein paar hundert Jahre später schreiben die Evangelisten davon, wie Jesus am Kreuz stirbt. Und dann heißt es, der Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten in zwei Stücke. Da ist der Himmel aufgerissen. Da hat sich der Himmel geöffnet. Das Kind in der Krippe, auf das wir warten, das ist der Mann am Kreuz. Weil der gekommen ist, deshalb ist der Himmel aufgerissen. Und weil er lebt, deshalb kann der Himmel immer wieder neu aufreißen und Gott zu uns kommen. Amen.